Also ihr findet den Text im Matthäusevangelium Kapitel 5, die Verse 1 bis 12. Als Jesus diese Menschenmenge sah, stieg er auf einen Hügel. Er setzte sich hin und seine Schüler lagerten sich um ihn herum. Dann fing er mit seinem Unterricht für sie an. Laut sagte er, wahres Glück haben die, alle, die immer mehr vom Geist Gottes erleben möchten. Gerade für sie bricht Gottes mächtige Gegenwart sich Bahn in dieser Welt. Wahres Glück haben alle, die am Ende sind, denn sie werden erleben, Gott lässt sie nicht allein. Wahres Glück haben alle, die auf ihr eigenes Recht verzichten können. Gerade sie werden das beste Erbe erhalten. Wahres Glück haben alle, die von einer unstillbaren Sehnsucht erfüllt sind, dass es in der Welt endlich gerecht zugeht. Sie werden erleben, dass ihr Einsatz nicht umsonst gewesen ist. Wahres Glück haben alle, denen das Leid anderer nicht gleichgültig ist. Denn auch sie werden in ihren Schwierigkeiten Anteilnahme erfahren. Wahres Glück haben die Menschen, deren Herz lauter und rein ist. Ja, sie werden Gott selbst sehen. Wahres Glück haben die, die sich ganz für den Frieden einsetzen. Sie werden den Ehrennamen Kinder Gottes tragen. Wahres Glück haben alle, die Verfolgung erleiden, weil sie an Gottes gutem Willen festhalten. Gerade ihnen gehört die neue Wirklichkeit, wo Gott der Herr über alles ist. Wahres Glück habt ihr, wenn die Menschen euch ablehnen und wenn sie versuchen, euch alles zu nehmen, ja, wenn sie nur Schlechtes und Lügen über euch verbreiten, weil ihr euch zu mir gestellt habt. Dann jubelt erst recht voller Freude. Denn euch ist eine riesengroße Belohnung in Gottes neuer Wirklichkeit sicher. Genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gelebt haben. Ja, heute ist der erste Tag eines neuen Jahres, wo wir uns eigentlich, also gestern Abend haben wir das dann schon gemacht, oder vielleicht heute auch noch ein glückliches Jahr wünschen. Ein zufriedenes, ein gesegnetes neues Jahr. Wie aber kann das Jahr 2015, so fragen sich manche von euch vielleicht, ich auch, wie kann dieses neue Jahr, wie kann jedes Jahr, jeder Monat, jeder Tag in meinem Leben wahrhaft glücklich und gesegnet werden? Jesus gibt uns in der Bergpredigt eine Weisung, eine Richtlinie für ein gelingendes Leben. Heute würden wir vielleicht sagen, er hat seine Jünger damals und uns heute versucht zu coachen, damit wir ein erfüllendes Leben führen können, das den Mitmenschen Liebe und Respekt und Gott Ehre entgegenbringt. Es geht ja in den Seligpreisungen nicht nur darum, wie wir möglichst glücklich durchs Leben kommen können. Es geht darum, wie wir als Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus leben können, unserer Berufung gerecht werden können, nämlich unserer Umwelt, unsere Mitmenschen positiv zu beeinflussen, sie umzugestalten, die Umwelt positiv zu beeinflussen, zu segnen. In den Seligpreisungen geht es darum, wie das Reich Gottes in uns, im Leben unserer Mitmenschen und in unserer Welt Gestalt gewinnen kann. Und es geht natürlich auch darum, dass Gott uns einen Zuspruch gibt, dass er sagt, ich bin bei euch, ich ermutige dich, ich tröste dich. Er gibt uns Verheißungen in den Seligpreisungen. Ich denke, die Seligpreisungen Jesu sind ein versöhntes Miteinander von Zuspruch und Anspruch. Gott segnet und wir dürfen ein Segen sein. Wir wollen uns mal einige dieser Seligpreisungen, nicht alle, dazu reicht der Abend nicht, aber einige der Seligpreisungen näher anschauen und sehen, was wir vielleicht mit ins neue Jahr nehmen können an Verheißung und vielleicht auch an Vorsatz, den wir mit Gottes Hilfe ein wenig umsetzen können. Wahres Glück haben alle, die immer mehr vom Geist Gottes erleben möchten, haben wir am Anfang gelesen. Bin ich schon so jemand? Oder möchte ich so jemand werden? Ich für meinen Teil würde gern immer mehr so jemand werden, der um die eigene Bedürftigkeit Gott gegenüber weiß. Ich will mir nicht nur selbst genügen, auch wenn ich das oft tue. Hast du das Gefühl, du weißt schon alles über Gott? Oder es gibt nichts Spannendes mehr in der Beziehung zu Gott zu entdecken? Hast du das Gefühl, dass du mit deinem Glauben, wie er jetzt ist, auch schon ganz zufrieden sein kannst, dass du damit gut durchs Leben kommst? Dann muss ich dir sagen, dass es leider ein Irrtum ist. Dann täuscht du dich. Ich habe das zumindest so erlebt, dass ich mal eine Weile auch dachte, ja, jetzt bin ich konfirmiert und jetzt bin ich lange in den Jugendkreis gegangen, da war ich so 19, 20 und jetzt weiß ich eigentlich alles über Gott, was es zu wissen gibt und das Wissen reicht mir jetzt und dann muss ich nur noch gucken, wie ich damit möglichst gut durchs Leben komme und das irgendwie hinüberrette in die jenseitige Welt. Gut, ihr merkt schon, ein sehr begrenztes Glaubensbild und Gottesbild. Vielleicht habt ihr manchmal Ähnliches gedacht oder auch nicht. Gott ist immer noch mehr, er ist immer noch größer, er ist unfassbarer, unberechenbarer, schöner und wundervoller, als wir uns das denken. Und es gibt wirklich sehr viel und immer wieder Neues zu entdecken in der Beziehung mit ihm. Vielleicht fragst du dich mal am Anfang des neuen Jahres, habe ich noch Sehnsucht danach, Gott neu zu erleben, Gott anders zu erleben, ihn besser, inniger, tiefer kennenzulernen? Oder genügt mir der Status quo, so wie es gerade ist? Es geht ja nicht darum, dass wir unzufrieden sind, sondern darum, dass wir Gott bitten, Herr, entfache eine neue Sehnsucht in mir. Füll mich ganz aus mit deinem Geist. Ich möchte mehr von dir in meinem Leben. Ich will mir nicht genug sein lassen an dem, was ich bin und wie du in mir lebst oder wie ich mit dir lebe. Ich brauche dich so sehr und ich brauche dich mehr in meinem Leben. Und Jesus verspricht uns, das ist die Zusage dieser Seligpreisung, Gottes mächtige Gegenwart wird sich in deinem Leben bahnbrechen, wenn du dich nach ihm ausstreckst. Wahres Glück haben alle, die am Ende sind. Bei Luther heißt es an dieser Stelle, die da Leid tragen. Egal warum oder inwiefern du dich so fühlst, als seist du am Ende, Gott ist es noch lange nicht. Gott ist noch lange nicht am Ende. Seine Möglichkeiten sind größer, als du das denkst. Vielleicht ist ein liebgewordener Mensch nicht mehr da, sei es wegen Tod oder Scheidung oder aus anderen Gründen. Den wird Gott dir vielleicht nicht mehr zurückbringen, aber er kann dir helfen, dich mit dem Verlust auszusöhnen. Er kann dir helfen, dass die Wunden heilen und dass du vielleicht für diejenigen zum Segen werden kannst, die ähnliches Leid wie du erlebt haben. Jesus verspricht dir, Gott lässt dich nicht allein. Das kann ich bestätigen, weil ich das auch schon erlebt habe. Ich habe es an dieser Stelle schon öfter mal erzählt. Als ich ein Teenager war, ist mein Vater von zu Hause weggegangen. Gut, das geht heute vielen Leuten so. Damals war ich das einzige Mädchen in meinem Dorf, denen es so ging. Scheiß Gefühl, kann ich euch sagen. Und meine Eltern haben sich scheiden lassen. Als ich 16 war, hatte ich einen schweren Unfall, habe mehrere Monate im Krankenhaus gelegen. Bin viele Male auch im Laufe der Jahre operiert worden, habe die eine oder andere Krankheit überlebt oder erlebt und auch manchen Lebenstraum begraben müssen. Damit will ich nur sagen, jeder von uns hat Leid erlebt, ich auch. Da sind wir sicherlich Geschwister in dieser Sache. Aber aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass auch wenn ich jetzt dein persönliches Leid nicht kenne, aber ich weiß, dass Gott mir beigestanden hat, dass er dir beistehen wird in deiner Situation, an die du jetzt vielleicht denkst, sei sie vergangen oder gerade präsent. Gott ist da, er trägt, er hilft und er kann das sogar so machen, dass das, was dir an Schlechtem widerfahren ist, dass daraus, wenn du ihn lässt, Segen wird. Das ist ein Geheimnis, das man nicht verstehen kann, das aber nur Gott machen kann. Menschen können das nicht machen. Aber wenn wir ihm unser Leid hinhalten oder dass wir am Ende sind, ihm das sagen, dann kann er daraus etwas machen, weil seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Und es kann ein Segen aus dem werden, was dir einst Schmerz zugefügt hat. Wahres Glück haben alle, die auf ihr eigenes Recht verzichten können, heißt es in den Worten Jesu. Bin ich schon so jemand, der auf sein eigenes Recht verzichten kann? Oder möchte ich so jemand werden? Das ist nicht so einfach, denn es entspricht nicht dem Trend. Jeden Tag wird uns in der Werbung, im Internet, im Fernsehen, in Filmen erzählt, dass das Beste gerade gut genug für uns ist. Dass wir zu unserem Recht kommen müssen, ja sogar sollen. Wir sollen darauf bestehen. Dass wir uns bloß nicht übervorteilen lassen. Dass jeder und jede uns übers Ohr hauen will, das wird uns ein bisschen suggeriert. Obwohl ich als Einzelkind aufgewachsen bin, hatte ich, und eigentlich es mir nichts gemangelt hat, hatte ich ganz lange das Gefühl, dass es anderen immer besser geht und dass ich übervorteilt werde, ganz seltsam. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich erläutere das manchmal in einem blöden Beispiel. Wenn wir zu Hause Nachtisch gegessen haben, dann habe ich immer den Pudding, Nachtisch oder so lange umhergetauscht, bis ich mir sicher war, also jetzt habe ich auch wirklich den größten Pudding. Das kann man ja vielleicht auch ein bisschen aufs Leben übertragen. Aber das ist echt anstrengend und auch nervig, wenn man immer darauf bedacht sein will, zu seinem Recht zu kommen. Welches Recht überhaupt, habe ich mich gefragt. Welches Recht kann ich schon anmelden? Bei wem kann ich es einklagen, mein Recht? Hätten die Menschen in Guinea oder Sierra Leone nicht alles Recht, von der Ebola-Epidemie verschont zu bleiben? Oder hätten die christlichen oder jesidischen Frauen und Mädchen in Syrien nicht alles Recht, nicht von ISIS-Terroristen vergewaltigt und bestialisch ermordet zu werden? Hätten die 162 Menschen der abgestürzten Air Asia-Maschine nicht alles Recht gehabt, wohlbehalten, sicher bei ihren Lieben zu Hause anzukommen? Und wir, Welches Recht möchte ich einfordern, möchtest du einfordern? Vielleicht stellt es sich angesichts der schlimmen Lage, in der sich viele Menschen auf unserer Welt befinden, als gar nicht mehr so erstrebenswert raus, dein Recht. Ist mein Recht wirklich mein Recht? Muss ich alles haben, was ich haben will? Kann ich nicht auch auf mein scheinbares Recht verzichten und einfach entspannter, großzügiger, weitherziger, gelassener leben? Anderen das gönnen, was ihnen gegeben ist, und mit dem zufrieden sein, was mir gegeben ist. Jesus verspricht dir, du wirst das beste Erbe erhalten. Du wirst nicht zu kurz kommen. Ich weiß, was du nötig hast. Vertraue mir. Wahres Glück haben alle, die von einer unstillbaren Sehnsucht erfüllt sind, dass es in der Welt endlich gerecht zugeht. Bin ich schon so jemand oder möchte ich so jemand werden? Im Grunde genommen drehe ich mich oft um mich selbst und darum, dass es mir gut geht und dann vielleicht noch denen, die ich lieb habe. Viel weiter reicht da mein Horizont nicht, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht geht es euch auch so, vielleicht aber auch nicht, dann seid ihr wirklich selig zu preisen. Ich bewundere Menschen, die bereit sind, etwas zu opfern, die ein tiefes Gerechtigkeitsempfinden haben und die Mittel und Wege suchen, diese Welt zu einem gerechteren Ort für uns alle zu machen, so wie Gott ihn sich eigentlich gedacht hat. Aber wo unser spezieller Schwerpunkt sein sollte, unser Einsatzort vielleicht, und wie wir dazu beitragen können, du und ich, dass Gottes Gerechtigkeit zum Zug kommt, ich glaube, das müssen wir von Gott erfragen, denn da hat jeder von uns auch ein Stück weit seinen individuellen Weg. Natürlich gibt es prinzipielle Dinge, wo wir sagen, das ist Unrecht, das ist Recht, und da muss ich mich für einsetzen. Aber an welcher Stelle Gott uns haben möchte, da müssen wir ihn vielleicht einfach fragen. Denn wir können nicht an allen Fronten gleichzeitig versuchen, Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Dann brennen wir aus und dann werden wir nur deprimiert. Wir müssen uns das von Gott zeigen lassen. Vielleicht willst du dich dem Anliegen der weltweiten Micha-Initiative gemäß dafür einsetzen, dass Kaffee- und Kakaobauern in Südamerika einen gerechten Lohn für ihre Arbeit bekommen. Oder dafür, dass die Milchbauern in Deutschland nicht nur den Mindestpreis von 23 Cent pro Liter bekommen, was viele in den Ruin treibt. Aber allein schon an diesen scheinbar kleinen Beispielen sehen wir, das erfordert auch ein Opfer für uns, von uns. Da ist es nicht mit einem Lippenbekenntnis getan, sondern wir müssen mehr für unsere Lieblingsprodukte zahlen, damit andere besser leben oder überleben können. Es kostet etwas. Vielleicht willst du dich gegen Kinderarbeit einsetzen, oder für die Rechte von Minderheiten, gegen den Raubbau an der Natur, wie zum Beispiel die Abholzung des Regenwaldes. Vielleicht willst du etwas gegen Krankheiten in der Zweidrittelwelt tun und dich für die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen engagieren. Vielleicht liegen dir aber auch die bitterarmen Kinder dieser Welt am Herz und unterstützt World Vision oder Compassion oder Brücke der Hoffnung, die in der Ukraine den Ärmsten der Armen hilft. Um sinnvoll dazu beitragen zu können, dass mehr Gerechtigkeit auf der Welt einzieht, müssen wir uns informieren, wie wir am besten helfen können. Und das wird eben mehr sein als nur ein Lippenbekenntnis. Wenn wir uns für eine gerechtere Welt einsetzen, dann erfordert das persönliche Opfer von uns. Opfer an Zeit, Einschränkungen in unserem Lebensstil, eine Änderung unseres Kaufverhaltens. Wir werden Dinge sagen müssen, die vielleicht nicht überall gerne gehört werden. Und wir werden nicht bei allen beliebt sein. Das sind weitreichende Entscheidungen. Da sollten wir Gott fragen, wo wir unsere Schwerpunkte setzen sollen und ja, uns von ihm die Augen öffnen lassen, wo es Ungerechtigkeit gibt, gegen die wir eintreten können. Aber die gute Nachricht, Jesus gibt dir ein Versprechen. Du wirst erleben, dass dein Einsatz nicht umsonst gewesen ist, sagt Jesus. Du wirst erleben, dass dein Einsatz nicht umsonst gewesen ist. Wahres Glück haben die Menschen, deren Herz lauter und rein ist. Bin ich schon so jemand oder möchte ich so jemand werden? Lauter heißt so viel wie ehrlich, aufrichtig. Ein aufrichtiges, reines Herz. Da schwingt für mich mit, jemand ist authentisch, integer, verlässlich, ohne Falschheit. Aber auch, jemand bemüht sich, sein Herz reinzuhalten von schädlichen Einflüssen mit Gottes Kraft. Anders geht es ja nicht. Jesus verspricht, diese Menschen werden Gott selbst sehen. Wenn unser Herz unaufrichtig und falsch ist, voll mit schlechten Gedanken und Bildern, dann hindert uns das nämlich daran, Gott zu sehen. Dann wird Gott verdunkelt. Die Gedanken, die Themen, die Bilder, mit denen wir uns beschäftigen und erfüllen, sei es jetzt aus der Literatur, aus Songtexten, aus Filmen oder vielleicht aus dem Internet, die beeinflussen und beeinträchtigen uns. Da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Wenn es destruktive Inhalte sind, zum Beispiel ein Rap-Text mit Frauen- oder ausländerfeindlichen Inhalten, dann wird dich das unweigerlich beeinflussen, auch wenn du dich davon distanzierst und sagst, naja, das ist ja nur Musik und ich glaube das natürlich nicht, was der Rapper da singt. Wir waren vor einigen Tagen mit einer unserer Teenager-Patentöchter im Auto unterwegs und haben, weil sie es gerne so wollte, eine CD von Shindy eingelegt. Ich wusste vorher gar nicht, dass es den gibt, ob das was zu essen ist oder was auch immer. Also Shindy, ein Rapper. Und wir haben so laut gedreht und fuhren da mit unserem alten Mazda 626 mit wummernden Bässen durch die Straßen. Das war schon ein eigenes Erlebnis. Naja, auf alle Fälle sagte sie, sie findet Shindy so gut, weil er nicht so schlimme Texte wie Bushido macht. Als ich dann versucht habe, genauer hinzuhören, konnte ich ihr Argument nicht mehr so ganz nachvollziehen. Ja, mit was wir unseren Verstand, unsere Bilder und Gedankenwelt und letztlich unser Herz füllen, das hat Einfluss auf uns. Ich gebe euch auch ein Beispiel aus meiner jüngsten Vergangenheit. Kurz vor einem Gottesdienst, da hatte ich etwas zu recherchieren über Christen und Jesiden im Irak und in Syrien. Und dabei bin ich auf eine Seite geraten, auf der es diese berühmten und berüchtigten, furchtbaren Enthauptungsvideos gibt und andere grausame Bilder zu sehen sind von dem, was die ISIS-Terroristen Menschen antun. Und ich wusste, ich sollte das eigentlich nicht ansehen. Ich sollte das Video und die Bilder nicht anklicken. Ich wusste, dass es schlecht für mich ist und dass es auch den Menschen keine Ehre bringt, die da so furchtbar dargestellt werden. Und dennoch habe ich es getan und habe es hinterher bitter bereut. Während des gesamten Gottesdienstes, zu dem ich danach gegangen bin, hatte ich diese schlimmen Bilder im Kopf. Und sie haben mir Gott verdunkelt. Ich konnte nicht mit aufrichtigem Herzen loben oder beten, weil mich diese Bilder so sehr runtergezogen haben und deprimiert haben. Es war wie eine Wolke über dem Angesicht Gottes. Ich konnte Gott nicht sehen. Irgendwann habe ich Gott dann gebeten, mir zu vergeben und meine Bilder und Gedankenwelt wieder zu reinigen. Und er hat es tatsächlich getan, das ist das Erstaunliche. Die Bilder waren zwar noch da, aber eher so wie eine verblasste Erinnerung, ohne Kraft. Ohne die Kraft, mich von Gott abzuschneiden. Gott ist mir gnädig gewesen. Und ich habe dabei gelernt, dass man sich nicht alles ansehen muss und sei es auch vordergründig, wenn es darum geht, etwas zu recherchieren, Ungerechtigkeiten gegenüber Menschen oder was auch immer. Ich kann den armen Menschen nicht dadurch helfen, dass ich mir diese furchtbaren Bilder ansehe. Grausame Bilder üben auch einen zerstörerischen Einfluss auf uns und unsere Beziehung zu Gott aus. Sie hindern uns daran, die Beziehung, die Berufung zu leben, Salz und Licht in dieser Welt zu sein, weil sie uns beschäftigen und von Gott fernhalten. Vielleicht kennt ihr das in ähnlicher Weise aus anderen Zusammenhängen mit anderen Bildern, mit anderen Gedanken, Themen oder Songtexten. Es ist nie zu spät, die CDs zu trashen, die Bücher wegzuwerfen, bestimmte Seiten nicht mehr aufzurufen oder sich Hilfe zu suchen, wenn man speziellen Seiten oder Bildern im Web verfallen ist. Gott möchte unser Herz wieder lauter und rein machen, damit wir ihn sehen können. Und er kann das. Bitte ihn darum. Wahres Glück haben die, die sich ganz für den Frieden einsetzen, mein letzter Punkt, oder die letzte Seligpreisung, die ich mit euch bedenken möchte. Wahres Glück haben die, die sich ganz für den Frieden einsetzen. Bin ich schon so jemand? Möchte ich so jemand werden? Selig sind die Friedfertigen, die die Frieden stiften, hat es Luther übersetzt. Wie kannst du in deiner Clique nicht polarisieren, sondern Brücken schlagen? Wie kannst du dich unter deinen Kommilitonen und Kommilitoninnen für andere einsetzen, die gemobbt werden? Wo kannst du versuchen, zwischen verfeindeten Familienmitgliedern oder zerstrittenen Kollegen zu vermitteln? Wo ist es aber auch an dir oder an mir, dich mit jemandem auszusöhnen, statt einen Streit weiter am Leben zu erhalten? Du darfst, wir dürfen Friedensstifter sein. Das ist ein Ehrentitel, eine ehrenvolle Aufgabe, die Gott uns überträgt. Sie beginnt im Kleinen und nicht auf der Bühne der Gesellschafts- oder Weltpolitik. Wenn du nicht beginnst, Friedensstifter in deinem eigenen Umfeld zu sein, dann kannst du es auch nicht auf anderen Ebenen werden. Frieden ist etwas, was uns Menschen so sehr fehlt. Innerer Friede und äußerer Friede. Aber die gute Nachricht ist, Gott schenkt uns Kraft, etwas zu sein oder etwas zu werden, woran es der Welt am meisten mangelt. Brückenbauer, Friedensstifter, Menschen, die verbinden statt polarisieren, die um des Friedens willen auch persönliche Opfer bringen, die bei sich selbst und in ihrem Umfeld anfangen und den Frieden in konzentrischen Kreisen auch nach außen wirken lassen. Jesus Christus ist der Fürst des Friedens, so haben wir es an Weihnachten oft gesungen und gehört. An seiner Seite dürfen wir Friedensbringer sein. Und Jesus verspricht uns, ihr werdet den Ehrennamen Kinder Gottes tragen. Ich bete. Herr, oft gehen wir mit so vielen guten Vorsätzen ins neue Jahr und sind dann doch ganz deprimiert, dass wir scheitern an unserem eigenen Denken von uns oder unserem eigenen Perfektionismus. Ich bete, dass du uns das wichtig machst, woran du in diesem Jahr mit uns arbeiten möchtest. In welchen Bereichen unseres Lebens. Herr, wir wollen dir folgen, wir wollen deine Jünger und Jüngerinnen sein. Wir wollen dich besser kennenlernen und mehr Sehnsucht nach dir haben. Und wir wollen Salz und Licht für diese Welt sein, die dich so verzweifelt braucht. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, so zu leben, dass wir glücklich zu preisen sind und dass wir auch andere glücklich machen und dir Freude bringen. Amen.